Hey, vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Danke, dass ihr dabei seid. Auch an alle, die sich jetzt noch dazu geschalten haben. Ihr habt einen grandiosen Kinderdienst verpasst. Aber die Predigt nehmt ihr noch mit. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Heute haben wir den fünften Teil zu unserem Thema Gemeindeleben. Und die ersten vier Teile waren ja recht praktisch. Ich habe verschiedene Aspekte des Gemeindelebens beleuchtet und heute werden wir ein bisschen von der Praxis weggehen, hinein in die Mystik. Das wird heute nicht ganz so praktisch, aber trotzdem hoffentlich euer Herz anrühren. Denn das ist das, was die mystischen Aspekte des Glaubens tun. Sie berühren unser Herz. Ja. Wenn wir über die Praxis reden und über Dogmatik, die sind total wichtig, beide. Die rühren, die bewegen sich aber oft so im oberen Bereich im Verstand. Und wenn die Mystik ins Spiel kommt, die Mystik, die jeden Gläubigen von eines jeden Glaubenslebens ein wichtiger Teil ist. Denn wir können Gott nicht 100% erklären. Jeder Christ ist auch ein Mystiker. Und das habe nicht ich gesagt, das ist von A.W. Tozer. Ja, jetzt habe ich euch gut gekriegt, ne? Diejenigen, die jetzt gesagt haben, Moment, das darf der nicht sagen. Oh, das hat Tozer gesagt. Oh, okay, dann ist was anderes, ja. Jeder Christ ist auch ein Mystiker. Und so werden wir uns heute ein bisschen in diesem mystischen Raum bewegen und da versuchen, auf den Aspekt Gemeinde oder auf dieses Themengebiet Gemeinde einen mystischen Blick zu werfen. Genau. Ich bete mal zum Anfang. Vater, ich danke dir für diese wunderbare Predigtreihe über die Gemeinde. Ich danke dir, Vater, für diesen letzten Gottesdienst, den wir heute online live ausstrahlen. Danke, Herr, dass wir diese Möglichkeiten hatten die letzten Monate. Und danke, dass es jetzt auch wieder vorbei ist und wir bald wieder einander sehen können und genießen können. Aber eines verändert sich nicht und das ist die Kraft deines Geistes und die Kraft deines Wortes. Steht geschrieben, ist mein Wort nicht wie ein Feuer? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Dein Wort hat Kraft. Dein Wort unter der Salbung des Heiligen Geistes verändert Leben, verändert Herzen, reißt Lügengebäude nieder und pflanzt neue Wahrheiten ein. Dein Wort hat die Kraft, uns Christus vor Augen zu malen. Dein Wort hat die Kraft, durchdringend zu wirken, so wie es der Hebräerbrief sagt, bis zur Scheidung von Seele und Geist. Wir danken dir, wunderbarer Gott, für dieses Geschenk deines Wortes und dass wir uns zu deinem Wort hin versammeln können, um dein Wort zu hören, wie es geschrieben steht in Nehemia. Von Mittag an den ganzen Tag bis zum Abend hörte das Volk das Wort Gottes. Und das geht nur, wenn dein Geist belebt, wenn dein Geist die Salbung gibt, die das Joch bricht und die das Wort hineintransportiert in unsere Herzen. Und so bitten wir dich, dass du uns heute die Herzen anrührst und dass so mit unserem Leben verändert werden. Danke, dass du dazu imstande bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, was ist die Gemeinde? Die Gemeinde, Gemeindeleben besteht ja aus vielen Aspekten, wie wir das auch in den letzten oder meinen letzten Predigten gesehen haben. Und deswegen ist immer gut zu gucken, okay, also immer wieder neu zu fragen nach den grundsätzlichen Dingen. Ja, in einer Familie zum Beispiel ist es gut zu fragen, okay, was ist eigentlich eine Familie? Ich sage, du, was willst du von mir? Wir sind 15 Jahre Familie, wir wissen ja, was Familie ist. Aber trotzdem müssen wir uns immer wieder neu die Frage stellen, auch als Eltern und mit den Kindern gemeinsam, was ist eigentlich Familie? Oder als Ehepaar? Was nach 10 Jahren Ehe, was ist eigentlich Ehe? Was macht Ehe aus? Warum sind wir eigentlich verheiratet? Und genauso ist es wichtig, nach Gemeinde zu fragen, was ist eigentlich Gemeinde? Und es gibt da ja verschiedene Ansätze. Ich habe jetzt verschiedene Dinge aufgeschrieben, die Gemeinde in allererster Linie nicht ist. Ja, das ist ja auch immer gut zu wissen, was etwas nicht ist. Und dabei will ich ganz bewusst sagen, dass all diese Aspekte natürlich einen Raum haben im Gemeindeleben, aber nicht die oberste Priorität. So, Gemeinde ist zuallererst keine Selbsthilfegruppe. Die Gemeinde hat Selbsthilfegruppen Aspekte. Ja, wir kommen zusammen, wir teilen unsere Probleme, wir erzählen, dass wir was wir für eine Not haben. Aber wir sind nicht zuallererst eine Selbsthilfegruppe. Wir sind auch nicht zuallererst ein Sportverein, obwohl wir gern Kickern und Tischtennis spielen und Volleyball und was weiß ich noch, Fußball für Sportarten. Aber trotzdem sind wir kein Sportverein. Wir sind auch keine Abendschule, wo wir interessantes Wissen dazu lernen, weil wir irgendwie uns weiterbilden wollen. Und wir sind auch nicht in allererster Linie ein Sozialwerk, eine Diakonie, die für die Nöte der Gesellschaft und für die Kranken und für die Alten da ist. Nicht in erster Linie. In allererster Linie, obwohl alle diese Aspekte, wie gesagt, natürlich ihren Platz haben, ist das Wichtigste für Christen Christus selbst. Das wichtigste Thema innerhalb der Gemeinde sollte Gott selbst sein. Mike Bickel hat das vor einigen Jahren, habe ich mal eine Predigt von ihm gehört, er gesagt, the most neglected topic in the church is God. Also das Thema, was in der Gemeinde am meisten vernachlässigt wird, ist Gott. Dabei ist die Gemeinde das Haus Gottes. Und in allererster Linie sollte sich in einer christlichen Gemeinde alles um Gott drehen. Untergeordnet haben wir, wie gesagt, viele Dinge. Ja, da sind wir ein Sozialwerk, da sind wir ein Sportverein, da sind wir eine Abendschule, da sind wir eine Selbsthilfegruppe. Aber die oberste Priorität, das Wichtigste, ist Gott selbst, ist Christus. Wir sind das Haus Gottes. Und mein Text, mit dem ich heute so ein bisschen über diesen Aspekt der Erkenntnis Gottes und der Erkenntnis über die Gnade Gottes sprechen möchte innerhalb der Gemeinde, ist Psalm 36. Ihr könnt das gerne mal mit aufschlagen. Psalm 36, Verse 8 bis 10. Psalm 36, Verse 8 bis 10. Ich lese mal aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Ich lese nochmal, wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses, mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Wir werden gleich sehen, wenn wir uns diese Verse näher angucken, jeder Vers ist heute ein einzelner Punkt, ja, ganz am Text orientiert heute, werden wir sehen, dass ein Thema durch diese drei Verse immer wieder durchkommt und das ist das Thema der Schöpfung. Wir werden gleich sehen, dass wir innerhalb dieser drei Verse sehr viele Bezüge auf die Schöpfung, also aus 1. Mose 1 bis 3 finden werden. Es war ganz spannend, als ich das so entdeckte, als ich so durch diese Verse durchgegangen bin. Und mir ist dann klar geworden, als ich das gelesen habe und darüber gebetet hatte, ich war dann irgendwie hängen geblieben, weil im Moment habe ich gerade, das habe ich im April angefangen, so eine neue Gebetspraxis, dass ich eigentlich jeden Tag durch einen anderen Psalm beten möchte, also durch die kompletten Psalmen. Und mir dafür richtig Zeit nehmen. Manchmal schaffe ich dann noch einen halben und mache am nächsten Tag die zweite Hälfte fertig. Und bei dem Psalm 36, da war ich 3, 4, 5 Tage, bin ich da drauf hängen geblieben, habe das immer wieder aufgeschlagen. Und gerade diese drei Verse hatte ich mir unterstrichen. Und als ich dann feststellte, dass es so eng verwoben ist mit der Schöpfungsgeschichte, ist mir klar geworden, dass wie ich darüber predigen kann, ja, jetzt kommt das Mystische, dass ein Stück weit die Gemeinde beides ist. Die Gemeinde ist zum einen eine Vorsehung, wie eine Vorschau, wie ein Trailer, ja. Wenn du einen Film gucken willst, also zumindest machen wir das immer so. Wir gucken nicht einfach irgendeinen Film ein, weil wenn man irgendwas anguckt, dann ist es Schrott, dann denkt man, ach, jetzt habe ich 2 Stunden meines Lebens verschwendet. Was tut man also? Man guckt sich den Trailer an. Ja, und da kriegt man einen ganz guten Eindruck. Früher war das dann immer so, dass eigentlich der komplette Film schon verraten wurde. Das war dann nicht so toll. Aber heutzutage sind die Trailer so, dass man wirklich dann den Film auch sehen will und nicht so viel verraten bekommt. Und dann bekommt man einen ganz guten Eindruck. So, und dann überlegt man, gucke ich den Film jetzt an, gehe ich ins Kino. Und genauso ist die Gemeinde auf das, was Jesus hin tun will. Wenn Menschen sehen wollen, was tut Jesus, wenn er zurückkommt auf die Erde, gucken sie sich die Gemeinde an. Dann gucken sie sich den Trailer an, das ist die Gemeinde. Wir sind eine Vorschau dessen, was Jesus tun möchte. Aber nicht allein das. Wenn du eine Serie guckst, kommt am Anfang jeder Folge, ist immer so ein extra Button, Rückblick überspringen. Das kommt alles irgendwie ganz spontan, ne? Das ist irgendwie, ja, ist egal. Genauso ist die Gemeinde nicht nur ein Trailer für das, was kommen wird, sondern sie ist auch ein Rückblick auf das, was bisher geschah. Ja? Im Paradies, in der Schöpfung, in Eden. Die Gemeinde ist Gottes Werkzeug, um zu kommunizieren, wie es im Paradies war und wie es wieder sein wird. Rückblick und Trailer in einem. Erstens. Lest den ersten Vers nochmal. Wie köstlich ist deine Gnade, oh Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Die Gemeinde Gottes, die Gemeinde von Jesus Christus, und damit meine ich jetzt nicht Netzwerkgemeinde, ich meine alle Christen überhaupt, wiedergeborene Gläubige, sind zuallererst eine Ansammlung von Menschen, die sich eingefunden haben unter der Gnade Gottes. Die Gemeinde von Jesus Christus, jeder in der Gemeinde hat eins gemeinsam. Sie haben eine Erfahrung gemacht mit dem Gott, der ihnen gnädig ist. Mit der Gnade Gottes. Dieses Wort köstlich, was hier mit köstlich übersetzt ist in der Schlachter, ist schlichtweg. Ich war von diesen drei Versen ganz enttäuscht, als ich so ein bisschen in den Text reinging, wie oft da das also komisch übersetzt ist. Aber das ist das Erste. Das Wort köstlich steht da eigentlich gar nicht. Eigentlich heißt es kostbar. Und das ist ein großer Unterschied, ob etwas köstlich ist, ja, dann esse ich das, weil das köstlich ist. Oder wenn es kostbar ist, dann kann man es nicht essen, dann behalte ich das, dann habe ich große Wertschätzung dafür. Eigentlich heißt es, wie kostbar ist deine Gnade, oh Gott. Die Gemeinde hat erkannt, jeder Christ hat erkannt, wenn er ein wahrer Christ ist, wenn man das mal wirklich so sagen darf, wie kostbar die Gnade Gottes ist. Die Gemeinde von Jesus Christus ist eine Ansammlung von Menschen, die erkannt haben, dass das Kostbarste, was sie jemals bekommen können, die Gnade von Gott ist. Die Gnade Gottes als das Kostbarste zu erkennen und zu erleben, das vereint die Christen in Lobpreis und Anbetung. Die Gnade, die wir erlebt haben und uns deshalb bewusst ist, diese Gnade ist diejenige, die in uns Anbetung bewirkt. Wenn du noch keine Erfahrung mit der Gnade Gottes gemacht hast, wenn du noch nicht sagen kannst, Gott war mir gnädig, ich habe gehört, Gott, oder ich habe dieses Zeugnis in mir drin, Gott ist mir gnädig, ich bin ein Kind Gottes, obwohl ich es nicht verdient habe, dann darf ich in meiner Autorität, die aus dem Wort Gottes kommt, Halleluja, sagen, du bist noch kein Christ. Aber das ist nicht schlimm. Denn du kannst heute diesen Schritt gehen und sagen, Vater, sei mir gnädig. Vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Schuld. Ich möchte deine Gnade empfangen. Und dann hat die Bibel die Verheißung, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und du kannst hinzukommen zu dieser Gemeinschaft der Begnadigten. Und diese Gemeinschaft der Begnadigten sieht es als ein Wunder an, als eine Herrlichkeit an, dass Gott Menschenkinder unter seine Flügel aufnimmt. Und hier haben wir den allerersten Verweis auf die Schöpfungsgeschichte. Denn das Wort Menschenkinder heißt Bene Adam. Kind von Menschen. Adam, wir wissen, Adam war der erste Mensch und Adam bedeutet nichts anderes als Mensch. Deswegen ist hier übersetzt Menschenkinder. Bene Adam, Kinder Adams. Und Adam ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite steht Adam für die gefallene Menschheit. Für ein Rebellieren gegen den Willen Gottes, für ein sich entscheiden gegen den Willen Gottes. Adam steht für Scham und Schande, ja, er hat sich versteckt, weil er wurde, auf einmal wurde ihm bewusst, er ist nackt. Adam steht für denjenigen, der aus dem Garten Eden verbannt wurde. Das ist die eine Seite von Adam. Aber Adam hat auch noch eine andere Seite. Adam ist ein Sohn von Gott. Adam ist derjenige, den Gott sich erschaffen hat, um mit ihm zusammen zu sein. Adam ist derjenige, mit dem Gott gewandelt ist in der Kühle des Abends. Adam ist derjenige, der von Gott gerufen wird. Adam, wo bist du? Adam ist derjenige, für den Gott selber Tiere schlachtet, ja? Da bis dahin wurde noch nie Blut vergossen. Gott war der Erste, der Blut vergossen hat, ja? Und Tiere geschlachtet hat, um ihnen diese Kleider da zu machen. Gott ist derjenige, Adam ist derjenige, der von Gott berufen ist, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Und das sind diese zwei Seiten einer Münze. Bene Adam, Kinder Adams. Wir dürfen nicht nur das Schlechte an Adam sehen oder am Menschsein. Mit dem Menschsein kommt natürlich ein tiefes Gefallensein, ein Verdorbensein im Herzen. Aber es kommt auch eine Würde, eine Ehre, die Gott verliehen hat. Weil nicht die Hunde und die Katzen schon gar nicht, ja, die Hunde und die, was hatten wir vorhin, der Bär, berufen sind, um mit Gott ein Gegenüber zu sein und Gemeinschaft zu haben. Das haben wir als Menschen, diese Ehre. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Und es geht so weit, die Bibel geht so weit, ja, wenn dir das jetzt nicht gefällt, in Lukas 3, Vers 38, ist der Stammbaum von Jesus. Und wisst ihr, wer da als letztes drin steht? Adam. Ich kann das mal hier kurz aufschlagen. Lukas 3, Vers 38. Da geht es quasi von Jesus rückwärts. Ja? Bei Matthäus, der Stammbaum, da geht es von Abraham vorwärts. Und jetzt geht es von Jesus an rückwärts. Und hier heißt es, der Sohn des Enosch, Sohn des Seth, Sohn des Adam. Und dann Gottes. Die Linie hin zu Gott führt über Adam. Und deshalb ist Adam nicht nur der böse Gefallene, sondern er ist auch derjenige, der für die Gnade Gottes und für das Erwähltsein zum Gefäß der Gnade Gottes und zur Gemeinschaft mit Gott zählt. Wie kostbar ist deine Gnade, oh Gott? Dass Menschenkinder, Bene Adam, Kinder Adams, Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Noch ganz kurz zu diesem Schatten deiner Flügel ist natürlich da da könnte ich jetzt Bücher drüber schreiben, wenn ich da jetzt ins Detail reingehe, aber ist natürlich dieses Federvieh gemeint, also eine Henne oder ein Adler, die ihre Jungen behüten vor der Sonne, vor dem Sturm, vor der Kälte, vor Regen, die ihre Jungen behüten unter ihren Flügeln und sie versammeln. Halleluja. So, das ist das Erste. Okay, wir lesen den Vers 9. Und das ist unser Punkt 2. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. So, und auch hier haben wir wieder ein paar Übersetzungs, sag ich mal, grobe Fehler drin. Beziehungsweise hat natürlich, muss man als die Bibelsetzer, Übersetzer ja auch ein Stück weit verteidigen, weil es ist ja auch nicht jeder so wie ich, der dann gleich den hebräischen und griechischen Text dann da aufgeblättert hat und sofort dann sehen kann, was Sache ist, sondern es geht in allererster Linie darum, dass die Botschaft des Textes natürlich rübergebracht wird. Dieses Wort reiche Güter deines Hauses, das Wort Güter steht da eigentlich gar nicht drin, also das ist hinzugefügt, und das Wort reich, das heißt eigentlich fett. Also müsste man sagen, und dieses Wort laben heißt eigentlich trinken. Ja, und dieses Thema des Trinkens kommt dann auch im nächsten Vers wieder. So, eigentlich müsste es heißen, sie trinken von dem reichen Fett deines Hauses. So, ja, das passt nicht in unsere Vorstellung der veganen und gesunden Ernährung, ja. Wenn ein Tier zur Stiftshütte gebracht wurde, oder zum Tempel, dann durfte das Fleisch dieses Tieres von den Priestern gegessen werden. Aber das Fett, und das bedeutete meistens dann dieses Fettnetz, was um die Eingeweide drumherum lag, das wurde in der damaligen Kultur, ja, wir sind weit davon entfernt, wurde das als das Wertvollste vom Tier, als das Wertvollste, was es gibt an dem Tier erachtet. Und das war das Beste, was es gab an diesem Tier. Und dieses Fett durfte der Priester nicht essen. Das steht im 3. Mose 7, Vers 25. Das musste verbrannt werden. Komm, ich lese das mal vor, nicht, dass jemand sagt, da kannst du mir alles erzählen. Denn jeder, der Fett isst von dem Vieh, von welchem man dem Herrn Feueropfer darzubringen pflegt, die Seele, die es isst, soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Also, dieses Fett ist verboten, es ist verboten, das zu essen. Und wenn ein Priester das doch tut, der soll ausgerottet werden aus dem Volk, von diesem Feueropfer, dieses Fett, was quasi in das Haus Gottes gebracht wird, in Form dieser Tiere, darf niemand essen. Und umso erstaunlicher ist die Aussage, die wir hier finden in diesem Psalm 36. Sie trinken von dem reichen, von dem Fett deines Hauses. So, wir werden gleich darauf kommen, was meine Interpretation auf dieses Fett ist. Aber Gott sagt zu, dass diejenigen, die unter dieser Gnade Gottes stehen, die gekommen sind, um sich zu versammeln unter seinen Flügeln, dass der Herr sie versorgt mit dem Besten seines Hauses. Der Herr gibt ihnen das Beste. Und im gewissen Sinne, wenn man das jetzt, gut, man kann ja alles so ein bisschen übertreiben, aber im gewissen Sinne ist das beste Opfer, was Gott selbst erhalten hat, ist sein Sohn Jesus Christus. Und das ist das Opfer, von dem wir uns ernähren, bis in alle Ewigkeit. Gott selbst, Jesus, als der fleischgewordene Gott, ist das Beste seines Hauses. Und da kommen wir dann zum zweiten Verweis auf die Schöpfungsgeschichte, nämlich das, was hier steht, mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Ja, auch der wieder das Trinken. Das Wort Wonne ist dasselbe Wort für Eden, der Garten Eden, in dem das Paradies wiederhergestellt war. Paradiesische Zustände, ja. Gott und Mensch in Einklang miteinander, ohne Störung, keine Sünde, kein Tod, kein Schmerz, kein Leid. Und in diesem Garten Eden, in diesem Land Eden, müsste man eigentlich sagen, entspringt ein Strom. 2. Mose 2, Vers 10. Entschuldigung, 1. Mose 2. Ist da falsch geschrieben hier. 1. Mose 2, Vers 10. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Also da war eine Quelle in Eden. So, was bedeutet diese Quelle? Was ist dieser Strom, der aus Eden kommt, mit dem wir als diejenigen, die wir begnadigt sind, uns tränken? Und das ist genau dieselbe Interpretation, die ich mit diesem Fett habe, ist, dass die Gemeinschaft mit Gott. Zusammensein mit Gott, dafür steht Eden. Das ist das Markante in Eden. Das ist das, worum es geht, überhaupt. Am Anfang, ja, wir erinnern uns, wir waren der Rückblick und wir waren der Trailer für das, was noch kommt. Auch das, was da kommt. Da ist das, wenn Jesus wiederkommt, das Hauptsächliche ist, wir werden Gemeinschaft mit Gott haben, ungetrübt. Halleluja. 2. Korinther Kapitel, ich glaube Kapitel 6 oder 7, da heißt es, und ich werde sie annehmen, sie werden mir Söhne und Töchter sein und ich werde ihr Gott sein. Das ist die große Verheißung der Bibel, der große Plan Gottes. Ich will mit ihnen zusammen sein. Und das bedeutet es, der Strom aus Eden ist der Strom der Liebe Gottes, dieser Nähe von Gott, die all denen zukommt, die unter seiner Gnade sind. Und deshalb ist die Gemeinde als eine Ansammlung von Menschen, wo jeder Einzelne eine Beziehung zu Jesus hat. Ja, nicht nur der Priester, der vorne steht, ja, und alle belehrt. Das ist, was Jeremia sagt. Vom Kleinsten bis zum Größten, sie werden mich alle erkennen. Das ist die Verheißung, Jeremia Kapitel 32. Vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich erkennen. Und niemand wird sagen, lehre mich die Wege des Herrn. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt dasteht, aber so ähnlich. Das ist das Herrliche, was wir haben in der Gemeinde. Nicht, dass wir irgendwie tolle Familienkonzepte haben oder dass wir irgendwie keine Ahnung, was hatte ich hier vorhin gesagt, dass wir irgendwie die Umweltprobleme lösen. All das gar keine Frage. Aber wenn ich dann höre vom ökumenischen Kirchentag letzte oder vorletzte Woche, wenn ich frage, was sind denn, oder und diese Bischöfe stellen sich hin und erzählen, was für Themen denn da sind beim ökumenischen Kirchentag, wenn die Orthodoxen und die Katholischen und die Evangelischen zusammenkommen. Und dann geht es um Radikalismus, also der rechte Flügel, dann geht es um die Umwelt, dann geht es um bla bla bla. All diese Dinge, die zweitrangig sind. Und dann sehe ich da eine Kirche, die keine Kirche mehr ist, in weiten Teilen. Es gibt auch Lichtblicke, sowohl in katholisch als auch in orthodox und Gott sei Dank auch in evangelisch. Denn dass die Hauptsache in einer christlichen Gemeinde ist Christus, ist die Nähe zu Gott. Und wenn wir diese Stufe, wenn wir diesen Schatz weggegeben haben, dann hat die Gemeinde nichts mehr. Umweltschutz können die anderen besser. Für das politische Klima sorgen können andere besser. Aber das Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde, unser Kerngeschäft, wie ich das immer so schön sage, ist Gemeinschaft mit Jesus Christus, die Vermittlung zwischen Gott und Menschen. Wir sind ein priesterliches Volk. Halleluja. Denn der Priester soll zwischen Gott und den Menschen vermitteln. Wir sind die Brücke hin zu Gott. Es gibt keine andere. Wir sind ein Volk von Priestern. 1. Petrus 2, Vers 9, Offenbarung 1, Vers 6 und so weiter. Und deshalb ist auch der einzige Eintritt hinein in die Gemeinde, die einzige Tür hinein in die Gemeinde ist Gemeinschaft und Beziehung mit Gott. Damit meine ich nicht, dass du jetzt nicht zu unserem Gottesdienst nächste Woche kommen kannst. Herzlich willkommen, ja, da wird niemand irgendwie dir einen Fragebogen geben und ob du wirklich Jesus kennst oder so. Das ist nicht das, was ich meine, sondern die Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Das ist eine übernatürliche, eine mystische Instanz. Die kann auch niemand wirklich überprüfen oder zumindest dir quittieren und sagen, jetzt bist du Kind Gottes, herzlich willkommen in der Familie. Das kann nur der Heilige Geist selber dir bestätigen, dass du angenommen bist vom Vater, dass du dass du ein Mitglied dieser Familie bist. Aber für all diejenigen, die hineingetreten sind, zu dem kommt der Strom der Wonne, der Strom aus Eden, dieser Fluss der Gemeinschaft mit Gott. Und du darfst dich laben an diesem Fett der Gemeinschaft mit Jesus. Eine Beziehung mit einer wirklich tatsächlichen Person. Nicht mit sowas Metaphysischen, irgendwie das Universum oder Mutter Natur oder sowas. Nein, eine wirkliche, wahrhaftige Person. Die Gemeinde ist bewässert von diesem Strom aus Eden. Gemeinschaft, Beziehung mit Gott, das ist das, was uns geistliches Leben gibt. Diese Gemeinschaft, diesen Draht hin zu Gott ist das Allerwichtigste. Nicht unsere Programme, unsere Räume oder was auch immer wir im äußerlichen Bereich alles haben. Wir brauchen zuallererst die Herzensbeziehung zu Jesus. Und danach ruft uns Gott. Sowohl im Wort als auch jetzt in der prophetischen Weise während der Predigt zieht er dich hin zum ersten Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Gemeinde ist die einzige Gruppierung, die das zusammen machen kann. Diese Gemeinschaft mit Gott erleben. Mit niemand anders, außer mit Christen, kannst du diese Gemeinschaft mit Gott haben. Und ihn kennenlernen. Wir sind ja nicht verbunden, weil wir irgendwie dieselben Hobbys haben oder weil wir sagen, gut, ja, du fährst gern Fahrrad, ich will auch gern Fahrrad, komm, lass uns Gemeinde machen. Sondern wir sind miteinander verbunden, weil wir denselben Gott haben und weil wir denselben Gott erlebt haben, weil wir erlebt haben, Gnade war da für mich. Und diese Gnade hat mein Leben verändert, transformiert. Jesus starb für mich am Kreuz. Und da ist es egal, wir haben super nette Nachbarn, die sind keine Christen. Und ich kenne super nette Leute da bei unserem Begegnungstreff, die intellektuell mit mir voll auf einer Wellenlänge, wir tauschen uns super gerne aus über Filme, über Musik, über dies, über jenes, über Politik, alles. Aber doch ist da doch steht da eine Mauer zwischen uns, denn mein Gegenüber hat nicht die Erfahrung gemacht, die ich gemacht habe. Das heißt nicht, dass ich ihn jetzt weniger liebe oder dass er weniger wert ist. Er ist trotzdem immer noch mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Aber er gehört nicht zur selben Familie. Er hat die Erfahrung nicht gemacht. Wir sind aus verschiedenen Welten. Der Strom aus Eden hat ihn noch nicht ergriffen. Halleluja. Und jetzt kommen wir zu Vers 10. Das ist irgendwie, finde ich, das Mystischste aus allem hier. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Ja, hier sehen wir es auch nochmal. Dieser Strom der Wonne, dieser Strom aus Eden, kommt aus Gott selbst, aus der Quelle des Lebens. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Ja, mit zwei Verweise auf die Schöpfung. Der erste ist 1. Mose 2, Vers 7. Da haucht Gott den Lebensatem in die Nase Adams. Er ist die Quelle des Lebens. Von ihm her kommt Leben. Und der zweite Verweis ist aus 1. Mose 1, Vers 3. Als Gott sprach, es werde Licht. Von Gott kommt Leben. Weil er die Quelle allen Lebens ist. Er ist die Kraft. Also er ist nicht nur die Quelle allen Lebens, sondern hat er gesagt, so jetzt macht mal, jetzt geht mal hin, jetzt lebt mal. Sondern er erhält auch das Leben. Er bestimmt, wann Leben beginnt. Er bestimmt, wie lange das Leben erhalten wird. Und er bestimmt, wann das Leben sein Ende nimmt. Er ist die Quelle von Leben, er ist die Quelle von Licht. Natürliches Licht, was wir hier sehen, ja, was uns, Jana war vorhin ganz geblendet, wenn ich hingucke, dann muss ich auch erstmal wieder klarkommen. Das natürliche Licht, was wir hier machen, was wir draußen sehen, was die Sonne erzeugt und so weiter, ist ein, wie soll man sagen, was hatte ich mir aufgeschrieben, eine natürliche Das natürliche Licht ist ein Abklatsch, oder wie soll ich sagen, das ist dem Schöpfer nachempfunden. Gott selbst wohnt in einem unzugänglichen Licht, heißt es. Und mit Licht, mit der Natur von Licht, kommt, ist etwas Göttliches in der Schöpfung. In seinem Licht schauen wir das Licht. Und ich dachte, das ist ja komisch, ich habe das schon so oft gehört, irgendwelche frommen Leute, die sagen immer, in seinem Licht sehen wir das Licht, irgendwie bei so komischen, oder bei nicht bei komischen, bei Lobpreiszeiten, hört man das öfters mal und sagt, was heißt das eigentlich, in deinem Licht sehen wir das Licht? Was bedeutet das überhaupt? Ja, alle haben es irgendwie mal gehört und schon mal gesagt, aber was bedeutet das? In deinem Licht sehen wir das Licht. Und dann habe ich geguckt, habe erst in meinem Bibelprogramm alle Kommentare aufgeschlagen, nichts. Dann habe ich hier dicke Bücher an mir geholt, die liegen noch hier auf meinem Schreibtisch, habe nachgeschlagen. Das sind so die Kommentare, wo ich dachte, der musste haben, ja, der Matthew, wie heißt der nochmal hier? Was steht da? Matthew Henry, ja, den musst du haben, der hat Whitfield gesagt, den musst du gelesen haben und so weiter. Nichts zu diesem Vers. Da steht nichts zu dem Licht, oder niemand erklärt mir, was das bedeutet. In deinem Licht sehen wir das Licht. Ich verstehe es auch nicht wirklich. Das natürliche Licht ist dem nachempfunden, was Gott selber ist. Licht. Und so ist die Gemeinde dazu berufen, zum einen in seinem Licht zu stehen und zu wandeln. Ja, das ist auch wieder etwas total Mystisches. Wenn du jetzt sagst, David, was bedeutet das denn jetzt praktisch? Weiß ich auch nicht so richtig. Wir sind berufen, in seinem Licht zu wandeln. Und sein Licht zu sehen, das heißt, wer er ist, was ihn ausmacht, was sein Charakter ist, seine Natur, sein Wesen, ihn kennenlernen. Das, ich glaube, das bedeutet es, in seinem Licht zu sein und sein Licht zu sehen, ihn zu erkennen und zu verstehen, wer er ist. Epheser 5, Vers 10 bis 14 hat ja auch eine ganz interessante, ich lese einfach mal vor, weil hier hat es auch Licht ein ganz großes Thema. Epheser 5, Vers 10 bis 14. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Jetzt kommt wieder sowas, wo man denkt, was willst du mir damit sagen, Paulus? Denn alles, das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt ist. Denn alles, es wird noch verrückter, alles, was offenbar wird, ist Licht. Darum heißt es, und jetzt zitiert er ein Lied aus der ersten Gemeinde, so, das finde ich ja super spannend. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Licht. Das Wesen Gottes ist Licht. Und ihn unter seiner Gnade zu stehen, bedeutet in seinem Licht zu gehen. Und natürlich kommen diese ganzen Dinge, wie auch Paulus das hier mit rein, diese unfruchtbaren Werke der Finsternis, dass wir unsere Sünden bekennen, dass wir sie ans Licht bringen, sagen wir auch immer so schön, ne? Wir bringen es ans Licht. Das gehört natürlich mit dazu, dass wir sagen, wir wollen nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen. Wir wollen dieses sündhafte Verhalten ablegen und im Licht wandeln. Aber dazu gehört noch mehr. Denn im Licht zu wandeln bedeutet so, ihn auch zu sehen und zu erkennen, wie er ist und mit ihm gemeinsam zu gehen. Christus wird dich erleuchten. Das Licht deckt Finsternis auf. Was offenbar wird, verwandelt sich in Licht. Und Christus erleuchtet uns. Sondern diese Beschreibung vom Licht Gottes ist einfach etwas Mystisches. Etwas, was wir nicht ganz greifen können und verstehen können. Und doch rührt es unser Herz an und der Heilige Geist zieht uns zu diesem Licht. Bernhard, du kannst schon nach vorn kommen. Wie kostbar ist deine Gnade, o Gott? Dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Vater, wir danken dir, dass die Gemeinde so eine hohe Berufung hat, dass wir auf der einen Seite der Rückblick auf Eden sind, auf das Paradies, Gemeinschaft mit Gott. Und dass wir auf der anderen Seite ein Trailer sind, ein Vorspann auf das, was sein wird, Gemeinschaft mit Gott. Wir hier, die wir in deiner Gnade stehen, Bene Adam, Kinder Adams. Wir können jetzt schon uns tränken mit dem Strom von Eden. Wir können jetzt schon verkünden, was es heißt, Gott zu kennen. Denn es steht geschrieben, auch im Daniel, Prophet Daniel, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Du gebrauchst uns, um der Welt zu zeigen, was es heißt, so einen Gott zu haben wie wir. Halleluja. Vater, wir bitten dich, dass wir das alle neu ergreifen können. Vater, ich bete für alle, die zuschauen, die wiedergeborene Gläubige sind, dass sie diese Sehnsucht in deinem Herzen neu sehen als denjenigen, der sich verzehrt nach uns. Vielleicht hast du das noch nie für dich gesagt, aber du kannst, sag einfach mal so ein paar verschiedene Sachen zu dir selber irgendwie, kannst du auf den Spiegel stellen, wie du willst, und sagen, Gott ist verrückt nach mir. Gott sehnt sich nach mir. Gott liebt mich. Und dann kannst du eine Antwort finden und sagen, Jesus, ich will dich wieder lieben. Ich will dich zurücklieben. Ich möchte unter diese Gnade kommen, mich tränken von dem Strom der Gemeinschaft mit Gott. Halleluja. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt für mich auch das letzte Lobpreislied jetzt singen, dass du uns all die Dinge, die jetzt gesagt wurden, wichtig machst in unserem Herzen, dass du sie hineinsenkst in unserem Herzen. Dass diese Wahrheiten, die so übernatürlich sind, so schwer greifbar sind für unseren natürlichen Verstand, dass du sie übernatürlich, genauso schwer greifbar in unsere Herzen hineinsenkst, dass sie zum Teil von uns werden. Wir danken dir, Vater, dass du uns berufen hast, Rückblick und Trailer in einem zu sein. In Jesu Namen.
When the first light brightened the dark, before the breaking of the human heart, there was you and there was me. And innocence was all I knew, 'cause all I had to know was you. We were running underneath the trees. When the first light brightened the dark, before the breaking of the human heart, there was you and there was me. And innocence was all I knew, 'cause all I had to know was you. We were running underneath the trees. I want to see you face to face, when being in your arms is a permanent state. I want it like it was back then. I want to be in ease. a permanent state. I want it like it was back then. I want to be in Eden. And I remember how you'd call my name, and I would meet you at the garden gate. How the glory of your love would shine. I still remember when the stars were young, you breathed life into my lungs. Oh, I never felt so alive. I want to see you face to face. When being in your arms is a permanent state, I want it like it was back then. I want to be in Eden. To be naked and unashamed in a sweet downpour of innocent rain. I want it like it was back then. I want to be in Eden. Where my eyes can see the colors of glory, my hands can reach the heavens before me. Oh my God, I want to be there with you, where our hearts will beat with joy together and love will reign forever and ever. Oh my God, I want to be there with you. I want to see you face to face. When being in your arms is a permanent state, I want it like it was back then. I want to be in Eden. To be naked and unashamed in a sweet downpour of innocent rain. I want it like it was back then. I want to be in Eden. Where my eyes can see the colors of glory, my hands can reach the heaven before me. Oh my God, I want to be there with you, where our hearts will beat with joy together and love will reign forever and ever. Oh my God, I want to be there with you. I want to see you face to face. When being in your arms is a permanent state, I want it like it was back then. I want to be in Eden. To be naked and unashamed in a sweet downpour of innocent rain. I want it like it was back then. I want to be in Eden.
Ja, Vater, wir wollen Gemeinschaft haben mit dir. Wir wollen das Volk sein, was dich kennt. Leite uns, Heiliger Geist, hinein in diese Liebesbeziehung. Da ist ein Ozean der Liebe Gottes. Und genauso wie die natürlichen Ozeane noch so wenig erforscht sind, genauso ist der Ozean der Liebe Gottes unerforschlich tief, unendlich groß. Wir bitten dich, dass du uns hineinnimmst, deine Liebe zu ergründen, dich kennenzulernen, mehr und mehr, wie du wirklich bist, wunderbarer Gott. So, dass wir für einen Vorgeschmack erleben auf das, was kommen wird und ein Rückblick dessen sind, was einmal war. Und dass wir der Welt zeigen können, wie es ist, Jünger Jesu zu sein, wie es ist, den Gott zu kennen. Nicht von ihm gehört zu haben, sondern ihn zu kennen, persönlich zu kennen, eine Beziehung mit ihm zu haben, Arm in Arm zu gehen, wo unser Herzschlag miteinander, aufeinander abgestimmt ist, mit dir, Vater. Wir danken dir für diese große Errettung, Jesus, zu der du uns errettet hast, zu dieser Berufung, mit der du uns berufen hast, dir gleich zu sein. Sohn und Tochter Gottes. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Vater, für dein Wirken in unseren Herzen, als du uns immer wieder ziehst, immer wieder mit Seilen der Liebe, wie dein Wort das sagt, uns ziehst zu dir. Halleluja. Danke, wunderbarer Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen.